NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Holger Senzel. Wenn sich die ersten Hochrechnungen bestätigen, dann zieht die AfD mit einem zweistelligen Ergebnis in die Landtage von Thüringen und Brandenburg ein. Gleich mehr dazu. Es wurde überhaupt eifrig gewählt an diesem Sonntag. Die Regierung in Schweden, die Gouverneure und Bürgermeister in Russland. Wir berichten außerdem über die Großkundgebung gegen Judenhass, eine neue Abhörenthüllung und das Neueste vom Sport. Zunächst aber geht es um den Mord an einem britischen Entwicklungshelfer. Die IS-Terrormiliz hatte das Video von der Enthauptung ins Netz gestellt. Die Regierung in London hält es für echt. Wieder dieser Schwarzmaskierte mit dem Messer und dem britischen Akzent, sein Opfer im orangen Overall. Was haben diese Menschen bloß für ein Bild von Gott, in dessen vermeintlichen Namen sie da vor laufender Kamera wehrlosen Gefangenen den Kopf abschneiden? David Haynes ist das dritte Opfer einer solch würdelosen Hinrichtung. Informationen aus Kairo von unserem Korrespondenten Björn Blaschke.
Zu Beginn des Videos mit dem Titel Botschaft an die Alliierten Amerikas steht eine Filmsequenz, in der der britische Premier David Cameron die Strategie seiner Regierung gegen IS darlegt. Dann wird David Haynes gezeigt. Der 44-jährige Mitarbeiter einer französischen Hilfsorganisation kniet in einer Wüstengegend. Ein vermummter, schwarz gekleideter Mann steht mit einem Messer in der Hand bei ihm. Haynes sagt seinen Namen und erklärt gefasst, er zahle den Preis für die Politik Camerons. Der Vermummte warnt die Briten, sie würden in einen weiteren blutigen und nicht zu gewinnenden Krieg gezogen. Am Ende des Videos, nach der Enthauptung von Haynes, wird ein angeblich weiterer Entführter gezeigt, bei dem es sich um Alan Henning handeln soll. Auch dieser Mann werde getötet, wenn Cameron den Kampf gegen IS weiter unterstützen sollte, droht der Maskierte. Die gleiche Machart wie die vorhergehenden Videos, die die Ermordungen zweier US-Bürger zeigen, wahrscheinlich derselbe Maskierte. Der Lebenslauf des Opfers gleicht ebenfalls dem der beiden Amerikaner. Wie sie hatte Haynes relativ viele Erfahrungen in Krisengebieten gesammelt. Wie sie war er in Syrien verschleppt worden, und zwar im März 2013. Zusammen mit einem Italiener. Der ist vor einigen Monaten freigekommen. Wie es heißt, seien 6,5 Millionen Dollar Lösegeld gezahlt worden. Die britische Regierung wie auch die US-amerikanische gehen grundsätzlich auf keine Lösegeldforderungen ein. Sie seien nicht erpressbar, so ihr Argument. Dafür versuchen sie, allen voran die USA, militärische Härte zu zeigen. US-Präsident Barack Obama und sein Außenminister John Kerry bemühen sich seit einigen Tagen, eine Allianz gegen IS zu schmieden. Zum Abschluss einer Rundreise durch den Nahen Osten war Kerry gestern in Ägyptens Hauptstadt Kairo. Nach Gesprächen mit seinem Amtskollegen Sameh Shoukry und Präsident Abdel Fattah al-Sisi erklärte Kerry, Ägypten steht in der ersten Reihe der extremistischen Bedrohungen, insbesondere wenn es um die Extremistengruppen auf der Sinai-Halbinsel geht. Darum auch haben wir, zur Unterstützung der Versuche der ägyptischen Regierung, diesen Bedrohungen zu entgegnen, vergangenen Monat unsere Bereitschaft erklärt, dem ägyptischen Militär 10 Apache-Kampfhubschrauber zu liefern. Es ist Fakt, dass es in der heutigen globalisierten Welt bloß eine Frage der Zeit ist, bis die terroristische Bedrohung an irgendeinem Ort zu einer Terrorbedrohung an jedem Ort wird. Kairo ist ein religiöses Zentrum der muslimischen Welt. Damit komme, so Kerry weiter, Ägypten eine wichtige Rolle zu, wenn es darum geht, IS als terroristisch zu verurteilen. Wenn es um derlei Fragen geht, heißt es in Kairo, habe Ägyptens Führung Kerry ihre Unterstützung zugesagt. Kerry sei allerdings auch klargemacht worden, dass Ägypten nicht bereit sei, Soldaten in den Krieg gegen IS nach Syrien oder in den Irak zu entsenden. Ähnlich zurückhaltend zeigen sich die Vertreter anderer Staaten in der Region. Unterstützt werden die USA seit heute jedoch aus Australien. Premier Tony Abbott erklärte, 600 Soldaten sowie mehrere Militärflugzeuge für den Kampf gegen IS in den Vereinigten Arabischen Emiraten stationieren zu wollen.
In London kam nach dem Video über den Mord an David Haynes heute das Kabinett zu einer Sondersitzung zusammen. Von dort Stefanie Pieper.
Premierminister David Cameron würdigte David Haynes als einen britischen Helden, der auf brutale Weise gestorben sei, obwohl er anderen Menschen geholfen habe. Cameron sagte nach einem Treffen mit seinem Sicherheitskabinett, man werde diejenigen jagen, die für diesen Mord verantwortlich seien, und sie zur Rechenschaft ziehen, ganz gleich wie lange dies dauere. Der Regierungschef bereitete die Briten in seinem Statement auf einen langen und harten Kampf gegen den Islamischen Staat vor, den er als Monster bezeichnete. Die Terrorgruppe bedrohe auch die britische Sicherheit, so Cameron. Man werde dieser Bedrohung jedoch entschlossen entgegentreten, gemeinsam mit den USA sowie den Verbündeten in Europa und im Nahen Osten. Das britische Militär unterstütze die US-Luftschläge gegen die Truppen des IS im Irak und in Syrien bereits logistisch, sagte der Premier. Man werde nun alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Terrororganisation zu bekämpfen. Ob sich Großbritannien demnächst direkt an den Luftangriffen der USA beteiligt, ließ Cameron offen. Großbritannien hat bereits Waffen an die Kurden im Nordirak geliefert und beteiligt sich dort an der Ausbildung der Kämpfer. Der islamistische Terrorist im neuen Enthauptungsvideo hatte die Ermordung Haynes als Reaktion auf dieses Eingreifen Großbritanniens bezeichnet. Der 44-jährige Flüchtlingshelfer Haynes, ein gebürtiger Schotte, war vor 1,5 Jahren in Syrien entführt worden.
Auf der ganzen Welt ist das Entsetzen maßlos. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einer menschenverachtenden Tat und die amerikanische Regierung erstmals vom Krieg gegen die Terrormiliz. US-Präsident Obama kündigte die Vernichtung der Extremisten an. Aus Washington, Martin Ganselmeier.
Das Weiße Haus veröffentlichte kurz nach Bekanntwerden der Ermordung des britischen Entwicklungshelfers eine schriftliche Stellungnahme des amerikanischen Präsidenten. Darin verurteilt Obama die Tat als barbarischen Mord. Sein tiefes Mitgefühl gelte nun der Familie von David Haynes und den Bürgern Großbritanniens. Die Vereinigten Staaten stünden Schulter an Schulter mit ihrem engen Freund und Verbündeten in Trauer und Entschlossenheit. Der US-Präsident bekräftigte den festen Willen Amerikas, die Terrormilizen des IS zu zerstören. Wörtlich erklärte Obama, wir werden gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich und einer breiten Koalition von Ländern aus der Region und der ganzen Welt die Verantwortlichen für diese abscheuliche Tat zur Rechenschaft ziehen. Der Islamische Staat müsse geschwächt und vernichtet werden. Nach der Ermordung der britischen Geisel wächst in den USA der Druck auf Präsident Obama, amerikanische Luftangriffe möglichst bald auch auf IS-Stellungen in Syrien auszuweiten. In seiner wöchentlichen Rundfunkansprache hatte Obama Forderungen nach einem umfangreicheren Kampfeinsatz Amerikas zurückgewiesen. Eine große Anzahl von US-Bodentruppen zu entsenden sei nicht der beste Weg, den Islamischen Staat zu bekämpfen, betonte Obama. Nötig sei eine unablässige Antiterrorkampagne mit amerikanischen Luftangriffen und starken regionalen Partnern am Boden. Amerika müsse seine Kräfte klug einsetzen und die Fehler der Vergangenheit vermeiden.
37 Minuten nach Schließung der Wahllokale in Thüringen und Brandenburg kommen wir jetzt zu diesen Landtagswahlen. Es gibt erste Hochrechnungen. Marcel Güsken bei Infratest in Berlin. Beginnen wir mit Brandenburg. Wie sehen die neuesten Zahlen aus?
Die neuesten Zahlen sehen so aus, dass in Brandenburg die SPD stärkste Kraft bleibt mit 32,6%. Das sind leichte Verluste von 0,4% im Vergleich zur Landtagswahl 2009. Die CDU kommt auf 22,2%. Sie verbessert sich um gut 2% im Vergleich zu 2009 und kann damit die Linke von Platz 2 verdrängen. Die Linke erreicht 19,1% und verliert damit gut 8%. Die AfD schafft aus dem Stand den vierten Platz mit 11,9%. Die Grünen kommen auf 6,4% und klar draußen aus dem Landtag ist die FDP mit 1,5%. Ebenso übrigens wie die NPD mit 2,4%. Für die Regierungsbildung bedeutet das, dass Dietmar Woidke von der SPD Ministerpräsident bleibt und er kann sich auch noch den Koalitionspartner aussuchen, ob er mit Rot-Rot weitermacht oder ob er mit der CDU regiert.
Viel spannender noch ist die Landtagswahl in Thüringen. Da ist ja vorher spekuliert worden, ob es ein rot-rot-grünes Bündnis gibt. Aber das ist ja nach den neuesten Zahlen wohl vom Tisch.
Das rot-rot-grüne Bündnis ist nach den jetzigen Zahlen knapp vom Tisch. Ich nenne sie mal eben, es kommt gerade eine aktuelle Hochrechnung raus aus Thüringen. Damit kommt die CDU auf 34,5%, 3,3% mehr als beim letzten Mal. Die Linke auf Platz 2 bei 27,7%, ein bisschen mehr noch als das sehr gute Wahlergebnis von 2009, 0,3% mehr. Die SPD erreicht 2,3%, bittere Verluste von 6%. Die FDP kommt auf 2,4%, ganz klar draußen. Die Grünen 5,6% sind im Landtag vertreten und die AfD schafft immerhin noch 10,2% aus dem Stand auf den vierten Platz. Und die NPD ist mit 3,6% ebenfalls draußen. Das ist die aktuelle zweite Hochrechnung für Thüringen. Klar ist damit, dass nur eine Variante nach dem jetzigen Stand der Hochrechnung möglich ist, nämlich die schwarz-rote Koalition mit einer knappen Mehrheit von etwa 2 Sitzen. Nicht möglich wäre, wenn diese Zahlen sich erhärten sollten, eine rot-rot-grüne Koalition. Das haben wir gesagt, dafür würde es eben knapp nicht reichen.
Die AfD haben Sie gerade erwähnt. Sie hat ein zweistelliges Ergebnis in beiden Ländern geschafft. Was sind die Gründe dafür?
Da ist natürlich zum einen der Schwung der Sachsenwahl, der sich hier fortsetzt und der in beiden Ländern etliche Wähler mitgezogen haben dürfte. Zum anderen aber gibt es offenbar in Brandenburg und in Thüringen viele Wähler, die der etablierten Politik sozusagen mal einen Denkzettel verpassen wollen. 6 von 10 Wählern finden es richtig, dass die AfD den Politikbetrieb aufmischt, so heißt es in den Umfragen. Eine Mehrheit der Wähler glaubt, dass die Partei wenigstens die Dinge beim Namen nennt, was die etablierten Parteien eben nicht tun. Das alles sind Anzeichen dafür, dass wir hier es auch mit Protestwählern zu tun haben. Dazu kommt, die AfD mobilisiert offenbar Wähler aus dem rechtskonservativen Bereich. Etwa jeder Dritte in beiden Ländern findet es gut, dass sich die AfD stärker gegen Zuwanderung einsetzt und in diesen Themengebieten einerseits eine strikte Ausländerpolitik, andererseits die Kriminalitätsbekämpfung. Da werden überall der AfD auch die größten Kompetenzen zugeschrieben. Man darf nicht den Schluss jetzt vorschnell ziehen, AfD gleich rechts außen. Es wird sich möglicherweise bei der Wählerwanderung, die sich noch nicht vorlegt, zurzeit zeigen, dass sie auch aus vielen anderen politischen Lagern auch von der linken Wähler abgezogen hat.
Marcel Gisken bei Infratest DIMAG, danke sehr. In Berlin bin ich jetzt mit dem Kollegen Christoph Brössel verbunden. Herr Brössel, lassen Sie uns die Zahlen ein wenig einordnen und kommentieren. Signale für Berlin, ja oder nein? Wie genau glauben Sie denn, schaut die Kanzlerin nach Erfurt und Potsdam?
Ich glaube, dass die große Überraschung das Wahlergebnis der AfD in beiden Landtagswahlen sein wird. Sie hat ja nicht nur den Sprung in die jeweiligen Landtage geschafft, sondern das auch noch mit einem sehr deutlichen, mit einem recht guten Ergebnis. Deswegen wird aus meiner Sicht in den kommenden Tagen und Wochen die Debatte in Berlin geprägt sein von der Frage, wie umgehen mit dieser neuen politischen Kraft. Ist das eine Partei, die ähnlich wie die Piraten einen steilen Aufstieg erlebt und dann auch einen abrupten Fall? Oder ist es eine Partei, mit der man länger lernen wird, umzugehen. Bislang ist ja der Kurs eher ignorieren, aussitzen, keine Koalitionen schmieden mit der AfD. Das hat zum Beispiel auch die CDU ja ganz klar vorher schon formuliert für die Bundes- und die Landesebene. Und da sind natürlich die unüberbrückbaren Differenzen zu nennen in der EU-Politik, aber eben auch in der Währungspolitik, also beim Euro.
Es war ja vorher viel die Rede und die Kanzlerin hat die Grünen ja auch ausdrücklich gewarnt, dass es in Thüringen zu einer rot-rot-grünen Koalition kommen könnte. Das ist nach den Hochrechnungen vom Tisch. Könnte man ja als Bestätigungen für Schwarz-Rot auffassen, oder?
Das könnte man als Bestätigung für Schwarz-Rot auffassen. Ich glaube, dass es da auch wohlwollendes Nicken aus der Hauptstadt für eine solche Koalition geben könnte, auch mit Blick auf den Bundesrat. Und derzeit sieht es ja auch so aus, als würde also ein erster linker Ministerpräsident nicht möglich sein. Und das ist sicherlich im Sinne der großen Koalition in Berlin.
2,5 und 1,5% für die Freidemokraten. Aus einem Landesparlament nach dem anderen fliegen sie raus. So ganz provokativ gefragt, stirbt die FDP?
Ja, man möchte fast den Eindruck haben, das ist ein sehr, sehr bitteres Erlebnis. Nicht nur nicht reingekommen, sondern auch noch ein fürchterlich schlechtes Ergebnis eingefahren hat die FDP. Sie sitzt dann nur noch in 6 von 16 Landtagen. Die nächsten Wahlen, die anstehen, werden also besonders interessant. In Hamburg beispielsweise im Februar 2015 Bürgerschaftswahlen. Und für Parteichef Lindner ist das natürlich eine unglaubliche Herausforderung. Er selber hat aber eigentlich diese beiden Landtagswahlen schon eingepreist, wie er das selber nennt. Also fast schon davon ausgegangen, dass er hier nichts mehr reißen kann. Es komme auf die Bundestagswahl 2017 an. Das war seine Losung in den vergangenen Wochen. Er plädiert ja für eine geistige Neugründung und versucht die liberale Ausrichtung bei Marktwirtschaft plus moderner Gesellschaft noch einmal der Feuer zu geben und dadurch einen Neustart zu erlangen.
Christoph Brössel aus Berlin, danke sehr. Held oder Verräter, das kommt immer auf die Perspektive an. Edward Snowden, der Mann, der den NSA-Skandal ins Rollen brachte, sitzt immer noch in Moskau. Und die Informationen, die der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter von seinem ehemaligen Arbeitgeber nun mitgenommen hat, die reichen bis heute immer noch für neue Enthüllungen. Jedenfalls ist alles womöglich noch schlimmer. Amerikaner und Briten haben angeblich Zugang zum gesamten Telekom-Netz. Informationen von Wolfgang Zimmer.
Die Dokumente, die dem Spiegel vorliegen, zeigen grafische Ansichten, auf denen auch die deutschen Netzanbieter NetCologne und Telekom namentlich aufgeführt sind. Sie gehören zu einem Programm des amerikanischen Geheimdienstes NSA namens Treasure Map, zu Deutsch Schatzkarte. Auf dieser Karte sind Telekom und NetCologne mit einem roten Punkt markiert. Die Markierungen bedeuten angeblich, dass es innerhalb dieser Netze Zugangspunkte für eine technische Überwachung gebe. Das Treasure Map Programm soll das gesamte Internet kartografieren. Jenseits der großen Glasfaserkabelverbindungen könnten die Geheimdienstanalysten in Sekundenschnelle auch wichtige Netzverbindungsstellen wie einzelne Router visualisieren und sogar Endgeräte wie Rechner oder Smartphones, sofern sie mit dem Internet verbunden sind. Das geht nach den Recherchen des Nachrichtenmagazins aus einer Präsentation zu dem NSA-Programm hervor. Das Ziel sei, jedes Gerät überall und jederzeit sichtbar zu machen. Bereits vor 8 Wochen haben Spiegel-Redakteure der Deutschen Telekom das Material vorgelegt. Seitdem prüft der Bonner Konzern, ob es Lücken gibt. Konzernsprecher Philipp Schindera geht aber davon aus, dass die Geheimdienste nicht in das Telekom-System eingedrungen sind.
Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Spiegel und seinen Experten zusammengearbeitet, aber konnten auch nach aufwendigen forensischen Untersuchungen keine Anhaltspunkte für eine Manipulation unserer Netze feststellen. Für den Moment haben wir nicht mehr Anhaltspunkte als einen farbigen Kringel um unseren Namen auf einem Snowden-Dokument.
Obwohl es keinerlei erkennbare Hinweise dafür gibt, dass sich amerikanische und britische Geheimdienste einen illegalen Zugang zu den Telekom-Netzen verschafft haben, nimmt der Konzern die Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter.
Dennoch nehmen wir die Hinweise sehr ernst und haben die deutschen Sicherheitsbehörden informiert. Der Zugriff ausländischer Geheimdienste auf unsere Netze wäre völlig inakzeptabel.
Neben der Deutschen Telekom und NetCologne sind in den Grafiken der NSA noch weitere kleinere Telekommunikationsanbieter genannt, darunter auch das Unternehmen Stellar. Deren Geschäftsführer betonte, ein solcher Cyberangriff sei nach deutschem Recht eindeutig strafbar. Telekom und NetCologne konnten bislang keine verdächtigen Vorrichtungen oder Datenübermittlungen feststellen. Trotzdem bleiben die Firmen wachsam. Wir gehen jedem Hinweis auf eine mögliche Manipulation nach, sagte Telekom-Sicherheitschef Thomas Czersich.
Wolfgang Zimmer berichtete aus Bonn. Das war schon milde gesagt befremdlich, was da in diesem Sommer passiert ist. Ausgerechnet in Deutschland. Proteste gegen Israels Politik schlugen um in antisemitische Hetze. Synagogen wurden angegriffen, jüdische Menschen bedroht. Das ist der Hintergrund der heutigen Kundgebung in Berlin unter dem Motto »Steh auf, nie wieder Judenhass«. Kirchen, Gewerkschaften, Politik und Vereine unterstützten die vom Zentralrat der Juden in Deutschland organisierte Veranstaltung. Der Bundespräsident kam, die Kanzlerin sprach. Aus Berlin, Oliver Schosch.
Mehrere tausend Menschen waren vor das Brandenburger Tor gekommen. Viele trugen Israel-Fahnen und Plakate mit Aufschriften wie Shalom Frieden oder Antisemitismus bekämpfen. Einige Menschen trugen Kippas, sangen und tanzten. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter Graumann, freute sich über zahlreiche Prominente wie Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Joachim Gauck und fast das gesamte Bundeskabinett. Er sagte, seiner Bitte nach Unterstützung sei ohne Zögern nachgekommen worden.
Wir Juden, wir haben schwierige Wochen hinter uns. Das war für uns gewiss kein Sommermärchen. Wir haben Ausbrüche von Antisemitismus gesehen, schauderhafte Schockwellen von Judenhass. Synagogen sind angegriffen, jüdische Menschen sind bedroht worden. In den sozialen Netzwerken wurde und wird Hass gegen uns ausgegossen. Und wir sagen, was wir denken und vor allem fühlen. Genug ist genug, das wollen wir uns einfach nicht mehr gefallen lassen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel wies alle antisemitischen Äußerungen und Übergriffe in Deutschland zurück. Gerade auf pro-palästinensischen Demonstrationen sei Judenhass verbreitet worden unter dem Deckmantel der Kritik gegen die Politik Israels.
Wer Menschen, die eine Kippa oder eine Kette mit einem Davidstern tragen, anpöbelt, angreift oder krankenhausreif schlägt, der schlägt und verletzt uns alle. Wer Grabsteine auf jüdischen Friedhöfen schändet, der schändet unsere Kultur. Wer Synagogen zum Ziel von Hass und Gewalt macht, der rüttelt an den Fundamenten unserer freiheitlichen Gesellschaft.
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, sagte, dass 20% der Gesellschaft latent oder massiv antisemitisch eingestellt sei, sei nicht hinnehmbar. Deutschland habe ein ernsthaftes Problem.
Dennoch haben es sich viele leicht gemacht und die Eskalation zunächst nur auf unsere muslimischen Mitbürger geschoben. Der Antisemitismus war in der deutschen Bevölkerung selbst nach den Nazi-Verbrechen niemals vollständig überwunden. Und auch unsere Kirche muss immer neu erkennen und aufarbeiten, dass sie zur Judenfeindschaft beigetragen hat.
Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit hob positiv hervor, dass derzeit viele junge Israelis in die deutsche Hauptstadt kommen, als Touristen oder zum Wohnen. Das wertet er als Vertrauensbeweis in den Umgang der Deutschen mit ihrer Geschichte.
Auch wenn es nur Kommunalwahlen sind heute in Russland. Aber in Zeiten von Krimkrise und EU-Sanktionen spielen sie natürlich auch die Stimmung im Lande wider. Und vor allem die Zustimmung für Wladimir Putin. 50 Millionen Russen wählen heute Gouverneure, Bürgermeister und Gebietsparlamente aus Moskau. Bernd Großheim.
Am Vormittag verschickte Bürgermeister Sobjanin eine SMS an die Moskauer, die noch nicht gewählt hatten. Viele hätten die Chance bereits ergriffen, schrieb er und forderte dazu auf, zur Wahl zu gehen. Auch im Fernsehen trat Sergei Sobjanin auf. Von Ihrer Wahl wird es abhängen, wie sich unser Parlament zusammensetzt, welche Entscheidungen es treffen wird, wie verantwortlich es arbeiten wird, zum Nutzen Moskaus und seiner Einwohner. Ich lade alle ein, kommen Sie wählen. Ich habe versucht, persönlich an alle Einladungen zu schicken. Wer ein E-Mail-Konto hat, hat eine Mail bekommen, die anderen einen Brief. Ich bitte Sie zu kommen und für die Moskauer Stadtduma zu stimmen. In der russischen Hauptstadt wurde das Stadtparlament neu gewählt, in vielen anderen Regionen die Gebietsparlamente und die Gouverneure. Mehr als 50 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Unter Protest der Ukraine wurde heute auch auf der Krim abgestimmt. Die Halbinsel erklärte im März nach einem umstrittenen Referendum ihren Beitritt zur Russischen Föderation. Der Westen wertete dies als Annexion durch Russland und als Völkerrechtsbruch. Krim-Ministerpräsident Aksjonow erklärte, er wolle alles dafür tun, damit die heutige Wahl ein ebenso gutes Ergebnis liefere wie das Referendum im März. Eine Wählerin in Simferopol auf der Krim wünscht sich, dass es besser werde auf der Halbinsel. Vielleicht wird es hier besser werden, vielleicht hilft man uns. Für unsere Kinder haben sie Spielplätze gebaut, unser Gehalt wurde erhöht, auch die Rentner bekommen mehr Geld. Das Einzige ist, dass die Preise für Lebensmittel auch gestiegen sind. Das kannten wir so noch nicht, aber wir werden uns schon dran gewöhnen. Die Wahlen gelten als Stimmungstest für die Politik von Präsident Putin und der Kreml-Partei Geeintes Russland. Der Wert des Rubels ist seit Beginn der Ukraine-Krise deutlich gefallen. Als Folge der Sanktionen stiegen die Preise in Russland. Von politischen Auseinandersetzungen oder hartem Wahlkampf war im Land wenig zu spüren. Oppositionspolitiker beschwerten sich, behindert worden zu sein. Einige wurden gar nicht erst zur Wahl zugelassen. Und auch Betrugsvorwürfe wurden laut. Der Fraktionsvorsitzende der Kommunistischen Partei im Moskauer Stadtparlament Klitschkow sprach von Wählerkarussellen. Busse mit Menschen, die in Moskau von einem Wahllokal zum nächsten gefahren werden. Jeder habe 2000 Rubel, etwa 40 Euro, dafür bekommen, 8-mal abzustimmen. Die unabhängige Organisation Golos verzeichnete mindestens 120 Verstöße allein in Moskau. Auch aus anderen Regionen wurden Fälle gemeldet. Das offizielle Endergebnis der Wahlen wird für morgen erwartet.
Von Moskau nach Stockholm. Die Schweden wählen heute eine neue Regierung. Prognosen oder gar Hochrechnungen gibt es aber noch nicht, denn die Wahllokale sind noch gut eine Stunde geöffnet. Tim Krohn in der schwedischen Hauptstadt. Die letzten Umfragen deuten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Reinfeldt und dem rot-grünen Lager an.
Das scheint sich auch zu bestätigen, denn es gibt heute, die muss man allerdings ein bisschen mit Vorsicht genießen, eine kleinere Nachwahlbefragung tatsächlich heute Nachmittag durchgeführt von einer privaten Zeitung. Und demnach liegen die Sozialdemokraten vorne, allerdings nicht gerade mit einem berauschenden Ergebnis. Also es würde nicht reichen für Rot-Grün, auch nicht für Rot-Rot-Grün. Es könnte eventuell also auf eine Minderheitsregierung hinauslaufen. Der Verlierer der Wahl ist aber der bisherige Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt. Das wird im Moment immer deutlicher.
Sorge bereitet ja auch den Wahlanalysten, dass die rechtsextremen Schwedendemokraten heimliche Sieger werden könnten. Auf jeden Fall mit einem guten Ergebnis reinkommen.
Das Ergebnis wird gut, das ist klar, und es wird wahrscheinlich sogar zweistellig. Darauf deuten eigentlich alle Umfragen der letzten Tage hin. Also die Schwedendemokraten werden tatsächlich die drittstärkste Kraft in Schweden, und das ist schon ein Einschnitt hier im Land. Vielleicht ist das Thema Einwanderung von den anderen Parteien doch etwas vernachlässigt worden. Viele Wähler haben tatsächlich ganz rechts außen ihr Kreuz gemacht, denn man darf ja nicht vergessen, die Schwedendemokraten haben im Gegensatz zu den Dänen, den Norwegern, wo es ja auch eher rechtspopulistische Parteien, recht erfolgreiche Parteien gibt, die Schwedendemokraten haben im Unterschied dazu ihre Wurzeln im wirklich rechtsextremen Milieu.
Das passt ja eigentlich so überhaupt nicht zu diesem Bild, was wir hier von Schweden haben, als mehr oder weniger heiler Welt. Nicht nur wegen Ikea, Elchen und Bullerbü, sondern auch so als vorbildlichem Sozialstaat mit wenig Konflikten.
Ja, aber die Ökonomie, die kam nicht richtig in Fahrt in letzter Zeit. Die Zahl der Arbeitslosen, die liegt heute sogar ein bisschen höher als vor 8 Jahren, als Fredrik Reinfeldt angetreten war mit seiner eher konservativen Regierung. Genau das ist, denke ich, im Moment auch der Knackpunkt. Und die Sozialsysteme hier in Schweden, die pfeifen zum Teil auf dem letzten Loch. Viele Sozialprojekte sind gestrichen worden. Und die Jugendarbeitslosigkeit, die liegt weit, weit über dem europäischen Durchschnitt. Das Land steckt obendrein in einer Bildungskrise. Große Verlierer beim PISA-Test waren die Schweden. Also viele Daten stimmen einfach nicht mehr. Und da wollen die Wähler es jetzt wieder versuchen mit einer etwas nach links gerückten Regierung.
Wann gibt es erste Ergebnisse?
Es wird ein bisschen dauern. Heute Abend um 20 Uhr schließen die Wahllokale. Danach gibt es eine Prognose, aber verlässliche Hochrechnungen, gerade wenn es so knapp wird, da muss man wirklich abwarten. Die gibt es erst nahe so gegen 23 Uhr. Morgen früh sind wir dann ein bisschen schlauer.
Tim Krohn aus Stockholm, danke sehr. Und damit kommen wir zum Sport auf NDR Info mit Martin Seidemann.
Schalke hat nur einen Punkt, Aufsteiger Köln ist noch unbesiegt und Paderborn mischt die Liga auf. Die Fußball-Bundesliga ist gerade mal 3 Spieltage alt und schon gibt es ganz erstaunliche Tendenzen. Auch das erste Sonntagsspiel heute ist anders gelaufen, als viele vorher gedacht haben. Eintracht Frankfurt hatte Augsburg zu Gast und hat mit 0:1 verloren. Zu Recht, urteilte Trainer Thomas Schaaf.
Wir haben vom ersten Moment an nicht in die Partie gefunden. Wir haben keinen Rhythmus hingekriegt. Trotzdem werden wir nicht unseren Weg verlassen. Wir haben hier, glaube ich, einige Faktoren verändert und haben bisher wirklich sehr, sehr gut in die Spur gefunden. Dann passiert es eben auch mal, dass man so ein Spiel verliert.
Und so Spiele verliert man natürlich wie alle anderen auch durch Gegentore. Das Einzige und somit Entscheidende hat Raul Bubadilla für Augsburg erzielt.
Wir waren richtig heute stark in jeder Linie, defensiv, offensiv, hatten 2, 3, 4 Chancen in der ersten Halbzeit. Wir können vorgehen schon. Dann in der zweiten Halbzeit, wir haben gekämpft, 100% von allen Spielen und das war ganz wichtig. Zusammengehalten und dann, wir haben einfach die 3 Punkte, wir nehmen nach Hause.
Die letzte Partie des 3. Spieltages bestreiten zur Stunde Hannover 96 und der Hamburger SV. HSV-Trainer Mirko Slomka steht nach der 0:3-Klatsche gegen Aufsteiger Paderborn schon in dieser frühen Saisonphase unter Druck. Und was hat er gemacht? Er hat alle sieben Neuverpflichtungen der Hamburger aufgestellt und zudem noch den Torwart ausgetauscht. Statt René Adler steht also Jaroslav Drobny im Tor, hat aber nichts gebracht. Die Hamburger liegen mit 0:2 zurück. Noch sind gut 20 Minuten in Hannover zu spielen. In der 2. Liga hat es heute die üblichen 3 Spiele gegeben. Unter anderem hat Thomas Meckle seinen Einstand als neuer St. Pauli-Trainer gefeiert. Wobei gefeiert in diesem Fall nicht stimmt, denn im Gegensatz zu seinen 5 Vorgängern hat Meckle seine Premiere verpatzt. Gegen 1860 München gab es eine 1:2-Niederlage.
Es geht darum, dass wir einen guten Auftritt gezeigt haben, dass wir all das reingehauen, was wir reinhauen wollten. Leidenschaft, Atmosphäre, Aggressivität, Arbeit und sind darüber dann auch gerade in der ersten Halbzeit sehr gut ins Spiel gekommen und haben uns da auch einige Torschüsse erspielt. Leider haben wir zu wenig davon genutzt, aber zumindest war wichtig, dass wir genau dieses Auftreten an den Tag legen.
Der neue St. Pauli-Trainer Thomas Meckle nach der Niederlage gegen 1860 München. Außerdem, kleine Überraschung, hat der SV Sandhausen Greuther Fürth mit 1:0 besiegt und der erste FC Heidenheim hat sich mit 3:1 gegen Union Berlin durchgesetzt.
Das war der Sport mit Martin Seidemann und das war auch das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.